SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Nicole Köster.
Seit 3 Monaten ist Daniel Bayers Finanzminister in Baden-Württemberg. Zuvor saß er als grüner Abgeordneter 4 Jahre im Bundestag. Am Montag war er zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim. Und da sagte Daniel Bayers dazu, wie er an die neue Aufgabe gekommen ist.
Ich habe mich jedenfalls nicht drum beworben, sondern ich hatte eigentlich andere Pläne. Ich habe mich eigentlich ja gerade warm gelaufen für einen anstehenden Bundestagswahlkampf. Und manchmal ist mal so, wenn man ein neues Kabinett aufstellt, dann setzt man auf bewährte Leute und setzt wahrscheinlich auch auf den einen oder anderen innovativen oder neuen Impuls. Und da haben der Ministerpräsident und ich im Zuge der Koalitionsverhandlungen ein paar Gespräche zugeführt. Und als er mich gefragt hat, habe ich mir das sehr gut durch den Kopf gehen lassen und habe am Ende gesagt, ja, der Verantwortung möchte ich mich gerne stellen.
Also es gibt dann irgendwann den Anruf mit der sehr konkreten Frage und dann gibt es vermutlich als Reaktion dieses, geben Sie mir 1-2 Tage zum Nachdenken?
Ein paar Tage mehr waren es schon. Ich musste das sortieren. Das kam für mich tatsächlich überraschend. Ich musste das politisch abwägen. Natürlich auch, sowas bespricht man mit der Familie gemeinsam. Das ist ja selbstverständlich. Aber dann musste ich schon relativ schnell sagen, hopp oder top.
War es insofern auch nachdenkenswert deshalb, weil Ihre Partnerin, Katharina Schulze, also auch Grünpolitikerin, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, weil da eigentlich als Mittelpunkt München ausgeguckt war?
Ja, das persönliche Setting hat insofern eine Rolle gespielt, weil zu dem Zeitpunkt natürlich feststand, dass wir auf absehbare Zeit Nachwuchs bekommen. Ich bin viel gependelt zwischen dem Lebensort meiner Familie, meinem Wohnort, meiner Heimat Heidelberg und Berlin. Das hat es manchmal anstrengend gemacht. Insofern jetzt die Achse Stuttgart-München, das ist besser bearbeitbar. Aber das war am Ende nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend war vor allem die Frage, möchte ich dieser Verantwortung als Finanzminister nachkommen? Das ist ja jetzt keine kleine Aufgabe. Wir reden ja über ein großes Bundesland. Wir reden über einen Haushalt von über 50 Milliarden Euro. Das ist nicht wenig und da muss man schon auch wissen, worauf man sich einlässt.
Hatten Sie auch Zweifel deshalb, weil Sie bis dato jetzt nie einen großen Apparat geleitet haben?
Die Fragen stellt man sich natürlich. Ich habe Führungsverantwortung sammeln können. Ein Bundestagsbüro zu leiten, das ist wie so ein kleiner mittelständischer Betrieb mit 10 Leuten. Das ist nichts. Aber das ist was anderes als eine große Landesverwaltung mit allen nachgelagerten Behörden, die über 20.000 Personen hat. Sowas macht man auch nicht alleine. Sowas macht man im Team. Und ich wusste, dass das Finanzministerium in Baden-Württemberg ein wirklich gut geführtes Haus ist mit tollen Beamtinnen und Beamten. Das hat am Ende mich auch motiviert zu sagen, das mache ich und das traue ich mir zu.
Das hat den Ausschlag gegeben, diese Entscheidung dann genau so zu treffen. Haben Sie dann Tipps bekommen von Ihrer Vorgängerin, Frau Sitzmann? Haben Sie sich mit ihr für eine Staffelübergabe dann auch getroffen?
Ich habe mich mit sehr vielen Leuten natürlich ausgetauscht, vor allem mit dem Ministerpräsidenten, wie er auch diese Rolle und die Aufgabe interpretiert, was er erwartet, was ich mitbringen kann. Ich habe mich natürlich mit meiner Amtsvorgängerin unterhalten, die, glaube ich, Erfahrungen aus den letzten 5 Jahren gesammelt hat, die extrem wertvoll auch für meine Arbeit sind. Ich habe mich mit meinem engsten Umfeld beraten. So eine Entscheidung sollte man nicht alleine im Blindflug tätigen. Aber am Ende habe ich gesagt, ja, ich möchte mich dieser Aufgabe gerne stellen. Und jetzt nach ziemlich genau 2 Monaten. Vor 2 Monaten war die Vereidigung, muss ich sagen, es war eine gute Entscheidung, weil ich glaube, man kann Politik ganz konkret aus diesem Amt gestalten, um was für die Menschen in Baden-Württemberg auch was Gutes zu tun.
Sie hören SWR1 Leute der Woche. Daniel Bayers stammt aus Heidelberg, er ist Finanzminister in Baden-Württemberg, saß zuvor für die Grünen im Deutschen Bundestag. Am Montag war er zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und da sagte Daniel Bayers über das Umfragetief der Grünen nach dem geschönten Lebenslauf und den Plagiatsvorwürfen bei Annalena Baerbock.
Da gibt es, glaube ich, gar nicht groß drum herum zu reden, da sind auch Fehler gemacht worden. Und ich kenne Annalena Baerbock aus nächster Nähe, das ist eine Person, die richtig gut vorbereitet ist, die tief drin steckt in ihren Themen, die Überzeugung hat und die sich, glaube ich, am meisten von allen darüber ärgert, dass diese Fehler auch gemacht worden sind. Aber so ist es nun manchmal. Ja. Der Wind bläst auch manchmal von vorne und da müssen wir jetzt durch.
Der bläst jetzt ganz schön von vorne. Also ich möchte jetzt nicht in alle Details gehen, aber klar, Zusatzeinnahmen nicht gemeldet, aufgehübschter Lebenslauf, zusammengeklautes Buch. Jetzt kommt noch diese Geschichte mit dem Promotionsstipendium dazu. Ob die 40.000 Euro, die da wohl über den Tisch gegangen sind, auch korrekt über den Tisch gegangen sind. Also es ist schon ein bisschen viel auf einmal, was zwangsläufig zur Frage führt, ist Annalena Baerbock die richtige Frau fürs Kanzleramt?
Fehler werden gemacht und Fehler muss man auch kritisieren. Dass aber jetzt zum Beispiel eine Promotion, ein Promotionsstipendium, was korrekt abgelaufen ist, was sie halt nicht beendet hat, weil sie gesagt hat, so jetzt ihr fehlt dafür die Zeit, dass das jetzt nochmal irgendwie von vor 10 oder 12 Jahren herausgegraben wird, um zu schauen, bleibt da vielleicht doch irgendwie was hängen, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Aber Blick nach vorne. Ich glaube, was die Menschen im Land draußen wirklich interessiert ist, worum geht es eigentlich bei dieser Bundestagswahl? Die Zukunftsherausforderungen sind immens. Wir sehen das gerade. Große Aufgaben bei der Digitalisierung, beim Klimaschutz, in Zukunftsthemen wie Bildung. Wie stellen wir einen Wirtschaftsstandort auf? Darüber würde ich mich freuen, wenn wir uns da sehr darüber intensiver auseinandersetzen. Ja. Und da, wo Fehler gemacht werden, stellen wir uns natürlich auch unserer Verantwortung. Das ist klar. Aber ich würde mich auch freuen, wenn wir stärker über Inhalte sprechen können.
War es trotzdem klug, von einer Rufmordkampagne zu sprechen? Und war es klug, einen Medienanwalt einzusetzen, der mit dem entsprechenden Ruf ausgestattet gegen die Presse und gegen Presseveröffentlichungen vorgehen soll?
Also bei dem Anwalt hatte ich den Eindruck, dass es darum ging, weil es Vorwürfe gab, wurden hier Urheberrechtsverletzungen begangen. Ich kann es im juristischen Detail nicht beantworten, aber weil es um eine juristische Frage ging, hat man einen Juristen zu Rate gezogen. Ich glaube, das ist keine juristische Auseinandersetzung, sondern wir haben eine politische. Darum sollte es gehen. Rufmord wäre jetzt nicht meine Wortwahl gewesen, aber ich möchte Ihnen schon eins sagen. Ich glaube, es war schon auch mal wichtig, in die Offensive zu gehen. Es gibt ja diesen bekannten Satz von Michelle Obama, when they go low, we go high. Der hat ja auch ein bisschen was Naives, so nach dem Motto, wir lassen uns alles gefallen. Und dort, wo es vielleicht keine berechtigte Kritik gibt oder keine berechtigten Vorwürfe, da muss man auch mal in die Offensive gehen. Und ich glaube, das ist jetzt irgendwie auch passiert. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben jetzt noch ein paar Monate bis zur Bundestagswahl und jeder hat da Fehler gemacht. Sicherlich auch die Kanzlerkandidaten von CDU, SPD. Da wird nicht so tief gegraben, habe ich den Eindruck. Am Grunde geht es doch darum, wir wollen eine inhaltliche Auseinandersetzung darüber, wo soll eigentlich dieses Land in Zukunft hin? Und darüber sollten wir reden.
Julia Effertz ist Schauspielerin und Drehbuchautorin. Bei Soko Wismar ist sie zu sehen oder in internationalen Produktionen wie My Zoe mit Julie Delphi zum Beispiel. Und sie ist Deutschlands erste Intimitätskoordinatorin. Das heißt, sie klärt vorab mit Schauspielerinnen und Schauspielern, wie der Körper geschützt wird und sie dabei trotzdem künstlerisch frei in der Rolle bleiben. Am Donnerstag war sie zu Gast in SWRs Leute und da sagte Julia Effertz, wann für uns als Zuschauer eine Sexszene gelungen ist.
Eine gute Sexszene ist eine Szene, wo ich die Geschichte verstehe zwischen den beiden Figuren. Ich muss verstehen, was da verhandelt wird zwischen den beiden. Und ich sag mal so, der sexuelle Ausdruck ist ja nur das Symptom, also das, was man sieht im körperlichen Ausdruck. Aber darunter passiert ja was zwischen den beiden. Und das muss ich sehen.
Wie ist es dann, wenn Sie jetzt als Intimitätskoordinatorin am Set arbeiten? Was ist dann eine gute intime Szene?
Best Practice am Set ist ein geschlossenes Set, ganz klar. Das heißt, wir haben ein minimales Team. Das wird auch vorher festgelegt, wer hat da überhaupt Zutritt. Dann klare Absprachen, das heißt, die Grenzen der Schauspieler sind gewahrt. Klare Ja's, klare Neins. Es liegt Consent vor bei allen Beteiligten. Eine gute Choreografie der Szene ist das A und O, denn dann sind die Schauspieler sicher und sie können ihr Handwerk auch anwenden auf die Figur. Und vor allem, sie können 100% geben.
Wie viel Nacktheit ist denn überhaupt im Spiel?
Das kommt ganz auf die Szene an. Ich persönlich finde es ja manchmal am spannendsten, wenn man gar nicht so viel Haut sieht. Wenn das eher in der Psyche auch der Figuren stattfindet, weil da ist es ja auch interessant für uns, die wir dann nachher uns das angucken. Es kommt, wie gesagt, ganz auf die Szene an. Ich empfehle immer, so etwas vorher auch vertraglich zu regeln. In Amerika sind sogenannte Nacktklauseln Standard, hier noch nicht so. Sollte Standard sein, weil alles, was man vorher schriftlich, verbindlich regeln kann, das macht es einfach leichter. Die Schauspieler sind selten komplett nackt bei solchen Szenen. In der Regel tragen sie hautfarbene Abkleber, verschiedenste Intimbedeckungen, mit denen wir arbeiten. Das kommt immer ein bisschen auf die Geschichte an.
Jetzt gibt es ja die unterschiedlichsten Arten von intimen Szenen. Wann kommen sie denn überall zum Einsatz?
Ja, menschliche Intimität, ein wunderschönes Spektrum. Ich werde in der Regel bei diesen klassischen Szenarien gerufen. Das heißt, intensive Kussszenen zum Beispiel. Auch ganz klassisch die Liebesszene, die Sexszene bis hin zu der Darstellung. Darstellung sexualisierter Gewalt, ganz wichtig, sowas muss ganz, ganz klar gearbeitet werden. Das kann man nicht improvisieren. Aber ich werde auch bei Nacktszenen gerufen, generell, wenn also die Schauspieler nackt vor der Kamera agieren. Und auch bei Szenen zum Beispiel wie einer Geburt, denn auch da ist die Schauspielerin sehr exponiert und sehr verletzlich. Auch ein Beispiel, wo man vielleicht nicht so dran denkt, wo einfach zum Beispiel eine missbräuchliche Leibesvisitation. So eine Szene habe ich auch mal koordiniert, wo eben einer durch die Polizei eine Leibesvisitation durchgeführt wurde, die eben nicht einvernehmlich war.
Wie gehen Sie mit den Schauspielerinnen und Schauspielern vor, damit die sich dann wirklich am Ende auch sicher fühlen können?
Erstmal führe ich natürlich nach dem Regiegespräch immer auch ein Einzelgespräch mit dem Schauspieler, mit der Schauspielerin. Ganz wichtig, ich muss ihre Ja's kennen, ich muss ihre Neins kennen. Über die Neins freue ich mich ganz besonders, denn nur wenn ich die Neins höre, dann kann ich auch dem Ja trauen. Das Problem bei Schauspielern ist, es ist ein schwieriger Job, es ist ein prekärer Beruf. Das ist so im Schauspieler drin, auch Ja zu sagen. Wenn du nicht Ja sagst als Schauspieler, dann sagt halt ein anderer Schauspieler Ja und spielt die Rolle. Das ist so das Problem des Berufs einfach. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Schauspieler klar ihre Grenzen am Körper benennen.
Julia Efforts ist Schauspielerin und Deutschlands erste Intimitätskoordinatorin. Nach dem MeToo-Skandal wurden Standards für intime Szenen am Set entwickelt, die hat es bis dahin noch gar nicht gegeben. Julia Efforts hat sich in Großbritannien und den USA ausbilden lassen. Aufgewachsen ist sie im Rheinland, dreisprachig, Deutsch, Englisch, Französisch. In SWR1 Leute hat Julia Efforts gesagt, wofür sie welche Sprache am liebsten einsetzt.
Deutsch ist meine Muttersprache, Englisch ist meine Herzsprache. Es gibt bestimmte Zustände, die kann ich im Englischen besser ausdrücken als im Deutschen, und es gibt bestimmte Zustände, die kann ich im Deutschen besser ausdrücken als im Englischen. Die deutsche Sprache ist fantastisch und sie ist so schön präzise. Das Französische ist irgendwie so eine, meine Sinnessprache, würde ich fast sagen. Ich war gerade in Cannes, das hat ja Gott sei Dank dieses Jahr wieder stattgefunden, und das war wieder so schön, da im Französischen zu essen und zu erleben.
Wenn jetzt 2017 MeToo das große Thema in Cannes war, was war jetzt 2021 das große Thema?
Die Magie des Kinos wieder erleben. Wir waren so berührt. Jodie Foster hat bei der Eröffnungszeremonie natürlich im perfekten Französisch, meine Güte, noch wirklich das formuliert, was wir alle im Saal gespürt haben. Diese Freude und diese Erleichterung, dieses Glück, endlich wieder gemeinsam im Kinosaal sitzen zu dürfen und diese Magie des Films erleben zu dürfen. Das war so schön.
Haben Sie auch eine Filmempfehlung mitgebracht? Haben Sie was geguckt?
Ich würde jetzt fast sagen, Annette von Leos Carax mit Marion Cotillard und Adam Driver. Dieser Film war so freaky.
Um was geht's?
Es geht um ein Liebespaar, er Stand-up-Comedian, sie Opernsängerin, völlig gegensätzliche Figuren, eine tumultuöse Liebesaffäre, und dann wird ein Kind geboren, Annette. Und dieses Kind hat etwas ganz Besonderes und ich werde nichts verraten. Es endet nicht gut, aber jetzt habe ich ja schon doch wieder was verraten. Aber es ist der Film, es ist ein Musical. Es ist quasi die, ich weiß nicht, ob man noch die Gruppe kennt, die Sparks. Das ist eine amerikanische Kultmusikgruppe und die haben also den Soundtrack auch geschrieben. Das ist im Grunde eine Art, ein Musical-Film. Es wird also durchgesungen und er ist sehr schräg.
Okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wenn Sie gerade Cannes angesprochen haben und diese Veränderung beim Film jetzt, dass es endlich wieder losgeht, wann glauben Sie, ist denn wieder eine Normalität erreicht oder spricht man da vielleicht auch gar nicht mehr von Normalität?
Oh, das kann ich ganz schwer sagen, denn was bedeutet Normalität?
Weil so vieles anders ist.
Ich muss für die Film- und Fernsehbranche sagen, wir haben ja weitergedreht. Also das Tolle ist, die Branche hat sehr schnell ihre Hausaufgaben gemacht. Also es wurden Hygienekonzepte erarbeitet. Das heißt, man hat seit letztem Mai, es gab erst den Drehstopp und dann wurde im Mai wieder angefangen, natürlich unter sehr, sehr strengen Hygienevorschriften. Und das ist soweit auch gut gegangen. Klar, für die Theater, für die Kinosäle sah es natürlich drüber aus. Ja, da kommen wir jetzt auf ein sehr spezielles Thema, ne? Die Kunst- und Kulturbranche in der Pandemie. Schwierig, 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 aber zum Glück, man hat weitergedreht. Ne? Also natürlich anders, aber Es wird gedreht.
Sängerin, Schauspielerin, Musicaldarstellerin und als Moderatorin ist Isabel Varell ebenfalls zu erleben. Im Ersten moderiert sie Live nach 9, eine Sendung, für die sie sehr früh aufstehen muss. Am Dienstag war sie zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und da hat Isabel Varell ihren Fernsehalltag beschrieben.
Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich für Live nach 9 sehr früh aufstehen muss. Da klingelt der Wecker um 4.48 Uhr. Aber alles vor 8 Uhr ist eigentlich doof. Aber 10 Uhr ist richtig gut.
Sagtest du gerade 4.48 Uhr?
Ja.
Das klingt nach Zwanghaftigkeit.
Hast du eine psychologische Ausbildung, Wolfgang?
Überhaupt nicht. Ich bin
nimmst einfach, du auch Kassenpatienten?
Also lieber nehme ich Privatpatienten wegen der Kohle. Aber
oder muss ich gehen?
Dann dürfte ich mich auch nicht selber behandeln. Egal, nein, das ist jetzt sozusagen eine Küchen-Hobby-Psychologie. Ohne ernsthaften.
Also ich finde, alles, was gerade ist, ist langweilig. Und deswegen stelle ich 2 Wecker um 4.48 Uhr.
Und stehst sofort auf?
Sofort. Keine Schlummerfunktion. Das wäre Quälerei.
Okay.
Raus aus dem Bett. Also ich bin um 6 Uhr in der Maske.
Ja.
Dann ziehe ich mich um. Dann bin ich um 7.30 Uhr, sitze ich am Computer. Dann kommt der Kollege. Die Kollegen müssen sich ja dann, die männlichen Kollegen, weniger schminken.
Aha.
Und dann geht es in die Regiebesprechung um 7.15 Uhr. Um 8 Uhr gehen wir dann so langsam ins Studio, proben so ein paar Sachen. Wir haben ja viele Gespräche per Schalte.
Ja.
Und dann geht's live.
Arbeitet ihr mit Prompter?
Nein, wir sprechen alles frei. Das war auch wichtig für mich, weil ich bin ja eigentlich keine Magazinmoderatorin.
Mhm.
Also ich bin zu dieser Sendung gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Mich hat die Redaktionsleiterin Niki Pantelos eingeladen, diese Sendung zu starten vor mittlerweile über 3 Jahren, was toll war. Für mich ein unglaublicher Glücksfall mit Ende 50, wo man ja eigentlich sagt, dass man da zu alt ist fürs Fernsehen, so ein Angebot zu bekommen. Aber das Konzept der ursprünglichen Sendung waren 2 Generationen vor der Kamera. Und Aha. da war ich ihr fast zu jung. Das beschreibe ich auch in meinem Buch. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, Frau Varell, Sie sind uns eigentlich zu jung. Sie hatte sich so eine Frau um die 70 vorgestellt. Aber das hat sich nicht realisiert. Und dann habe ich doch den Job bekommen. Mittlerweile ist dieses Konzept nicht mehr da. Das Alter spielt jetzt keine Rolle. Wir sind querbeet, alle möglichen Altersgruppen.
Ja.
Und das ist einfach jetzt eine unterhaltsame, schöne Sendung mit Informationen. Mhm. Aber natürlich mit freiem Sprechen.
Wobei natürlich diese Tendenz zu Jugendlichkeit in Verbindung dann auch mit dem entsprechenden Lebensalter schon sehr ausgeprägt ist. Vor allem auch bei privaten Radio- und Fernsehstationen. Oder sehe ich das falsch?
Ja, nee, ich glaube, du siehst das absolut richtig. Also das ist definitiv so. Das betrifft vor allen Dingen noch mehr die Frauen als die Männer. Das ist einfach so. Irgendwo habe ich mal gehört, laut einer Studie würden ältere Menschen, die Fernsehen gucken, auch lieber Jüngere sehen, sondern ältere Menschen wollten nicht Menschen in ihrem Alter sehen,
Aha.
weil sie nicht anders, so nach dem Motto, alt bin ich ja selbst. Ich kann das nicht so richtig glauben, weil es geht doch nicht darum, wie alt man aussieht, ja. sondern was man drauf hat.
Wobei das Schöne an solchen Studien ist, dass man dann ja. die nächste Studie aus der Schublade ziehen kann, die genau das Gegenteil ja. behauptet.
Studien über Studien. Ja. Also mir geht es als Zuschauerin nicht so.
Ja.
Mir ist egal, welches Alter Menschen haben vor der Kamera. Hauptsache, okay. sie haben was drauf.
Eins noch kurz zum Schluss und zum Abschluss dieses Themas. Versuche der künstlichen Selbstverjüngung hast du nie unternommen?
Nee, ich hab noch nie gebotox. Ich mache sowas nicht. Ich will gesund bleiben. Ich will im Älterwerden irgendwann weniger in den Spiegel gucken und will mein Leben genießen, aber nachhelfen werde ich nicht.
Heute schon den herabschauenden Hund gemacht? Oder die Taube? Patrick Brume hat sein Yoga-Programm bestimmt schon hinter sich, auch am Sonntagmorgen. Er betreibt gleich 2 Yoga-Studios in München. Sting und Maradona waren schon Kunden bei ihm und seit mehr als 15 Jahren ist er der Yoga-Experte für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Am Mittwoch war er zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und da sagte Patrick Brume über das WM-Finale 2014 in Brasilien, wie er neben Boateng auf dem Siegerfoto zu sehen ist.
Unglaublicherweise schießt Mario Götze dieses Tor und wir gewinnen und da wurden wir dann einfach eingeladen, mit auf den Rasen zu kommen.
Aha.
Also es ist für mich immer alles noch wie so ein Traum oder so ein Rausch und dann wurde eben das offizielle Mannschaftsfoto gemacht, nachdem der Pokal überreicht wurde und dann nochmal eins mit dem gesamten Team,
ja.
wie es bei den Italienern jetzt ja auch war. Ja, wir waren einfach nur glücklich, euphorisch. Ja.
Und nach dem emotionalen Rausch gab es vermutlich den tatsächlichen?
Bei mir nicht so, weil ich keinen Alkohol trinke, aber es wurde gefeiert.
Aha.
Und auch da im Nachhinein ist es ganz lustig, weil es hieß, Rihanna war da und Gerald Butler und so weiter. Und ich habe davon alles überhaupt nichts mitbekommen. Also Es war ein Riesenerlebnis gewesen, das mich aber, glaube ich, zu sehr überwältigt hat, als dass ich es bewusst genießen konnte.
Hast du dir dann nicht während des Turniers, logischerweise nicht, aber danach die Frage gestellt, wie groß dein eigener Anteil an diesem Erfolg war?
Ich habe mir diese Frage eigentlich nie gestellt, aber mir wurde sie oft gestellt. Ich denke, es war halt, da hat alles gepasst. Aha. Und das Yoga war ein kleiner Teil in diesem großen Puzzle.
Mit welchen Spielern hattest du damals hauptsächlich zu tun?
Es ist schon so, dass ich, und das ist ja auch bekannt geworden, dass ich ganz viel mit Mario Götze gearbeitet habe dort. Der viel zu mir gekommen ist, war der Ersatztorhüter damals, unser Dortmunder Keeper.
Weidenfeller.
Genau, Weidenfeller. Und Neuer ist, seit ich mit der Nationalmannschaft arbeite, viel mit mir am Arbeiten. Es gab so ein paar, die kamen und gingen. Hinter dem Team gab es irgendwie sehr viele, die Yoga gemacht haben, die das genutzt haben, um sich immer wieder runterzubringen. Und irgendwie war auf so nach ein paar Wochen in Brasilien war dieses Gefühl da, diesmal geschieht was Besonderes.
Das hat man ja auch immer an diesem, wie hieß es denn, Camp?
Campo Bahia
festgemacht. Da sei so eine ganz besondere Stimmung und Gemeinschaftsatmosphäre entstanden. War das so?
Es war eine besondere Atmosphäre, weil die Spieler nicht in Hotelzimmern wohnten, sondern zusammen wohnten. Noch besser eigentlich als dieses Jahr. Es gab auch immer einen Gemeinschaftsraum. Aha. Jetzt war das ja fast auch wieder wie Einzelzimmer. Wir haben nur draußen gegessen. Wir haben an einem großen Tisch die Spieler, an einem großen Tisch die Betreuer. Die Sonne schien, Sand unter den Füßen. Also es war wirklich besonders.
Da hat es funktioniert. Jetzt hat man es in Herzogenaurach versucht nachzubauen. Da hat es nicht funktioniert. Warum nicht?
Weil das nicht alles ist. Also die Atmosphäre gewinnt kein Turnier. Ich denke, es gab zwischendurch dieses Gefühl ein bisschen, weil die Spieler eben mehr aus ihren Zimmern raus waren und mehr auch draußen waren und so. Aber ja, Herzogenaurach ist nicht wirklich Brasilien.
Markus Bauer leitet die Reptilien-Auffangstation in München. Das ist zudem Deutschlands größte Auffangstation für exotische Haustiere. Mehr als 2500 Tiere sind dort aktuell untergebracht. Am Freitag in SWR1 Leute berichtete Markus Bauer darüber, welche Tiere aktuell dort leben.
Naja, ich sage immer vom Alligator bis zur Zauneidechse. Wir nehmen aber nicht nur Reptilien, Amphibien, Fische, Spinnen und Skorpione auf, sondern seit ein paar Jahren eben auch kleinere exotische Säugetiere. Das sind mal Affen, Waschbären. Wir hatten schon Raubkatzen. Im Moment haben wir eine uralte europäische Wildkatze aus dem Zoo, der schließen musste. Das meiste, was unsere Säugetiere im Moment ausmachen, sind Weißbauchigel, weil die vor ein paar Jahren ganz modern in der Haltung waren. Und Waschbären. Waschbären halt, weil sie in Deutschland auf dem Vormarsch sind und durch die Regulation oder Regulierung der EU ganzjährig geschossen werden. Das heißt, es werden auch Mütter von Jungtieren erschossen. Und diese Jungtiere findet irgendjemand, zieht die groß, ist nach 8 Wochen am Rande des Nervenzusammenbruchs, weil kleine Waschbären echt Rabauken sind.
Da gibt es ja viele Berichte inzwischen darüber und teilweise werden sie wirklich zu einer Plage. Haben Sie einen Lösungsvorschlag, wie man damit umgehen kann?
Also ich glaube, wir werden lernen müssen, mit dem Waschbär als neue Art zu leben, wie mit der Nilgans und der Wollhandkrabbe und den Schmuckschildkröten. Ich glaube auch nicht, dass wir sie wegkriegen und dass wir sie ganz wegregulieren können. Ich denke, wir brauchen ein Stück weit Vertrauen in die Natur, dass die auch lernt, mit neuen Kontexten zu leben und sich anzupassen. Ich denke aber gerade, was den Waschbären angeht, sollte man sich vielleicht an dem orientieren, was mit verwilderten Hauskatzen seit vielen, vielen Jahren erfolgreich vom organisierten Tierschutz gemacht wird, nämlich einfangen, kastrieren, wieder freilassen. Im Moment ist es unmöglich. Ich darf einen Waschbär, der mal in Menschenhand gekommen ist, nicht wieder freilassen. Da sollte man nochmal drüber nachdenken, weil wenn ich einen Waschbären kastriere und ihn wieder in sein Revier zurücklasse, wird der das weiter verteidigen. Das heißt, es kann nicht ständig ein Junger nachrücken und wieder massenhaft Junge produzieren.
An welcher Stelle wird so etwas geregelt? Wo
das
muss man
ist
da
leider
ansetzen?
über die EU geregelt, über eine EU-Verordnung und wird in Deutschland zum einen über das Bundesnaturschutzgesetz und zum anderen über die Naturschutzbehörden der Länder geregelt. Also es gäbe da Spielraum, nur müsste man den endlich mal ausverhandeln.
Das klingt so, als würde Ihrer Meinung nach da nichts passieren. Kriegen Sie da was mit?
Naja gut, im Grunde wird sehr viel darauf vertraut, dass die Jäger zu ihrem Unmut im Übrigen massenhaft Waschbären schießen. Es gibt ja mittlerweile schon Restaurants, wo man Waschbärfleisch essen kann. Kann man jetzt halten, wie man will. Ich denke aber, dass wir aus vielen anderen Bereichen, bei Füchsen, bei Rabenvögeln, ja gelernt haben. Und man sollte da ruhig auch mal mit der Jägerschaft reden, wenn man eine Regulierung erlässt, weil die Jäger können einem bestätigen, das Schießen von Füchsen hat nichts gebracht. Und da könnte man vielleicht auch mal andere Wege gehen.
Markus Bauer leitet die Reptilien-Auffangstation in München. Dort kommen täglich Tiere an. Über heimische Reptilien und Amphibien hat Markus Bauer geschrieben. Und was wir in unserer Umgebung alles finden können, dazu sagte er am Freitag in SWR1 Leute.
Wir haben zwei klassische Eidechsen, die wir häufig sehen. Das ist die Zauneidechse und zum anderen die Wald- oder Bergeidechse, die wir auch in Baden-Württemberg relativ häufig haben. Dann haben wir einen Neubürger mehr oder weniger. Das ist die Mauereidechse, die aus dem Mittelmeergebiet zum Teil mit Zuglieferungen mitkam. Kaiserstuhl haben wir eine Rarität. Das ist die Smaragdeidechse, eine relativ großwüchsige, wunderschön grüne Eidechse. Und wir haben die Blindschleiche, die man nicht immer auf den ersten Blick als Eidechse erkennt, weil sie halt keine Beine hat. Die wird häufig für eine Schlange gehalten. Aber sie hat Augenlider und kann quasi einem zuzwinkern. Da kann man sie dran erkennen. Dann haben wir ein paar Schlangen.
Ja.
Das ist weit verbreitet, flächendeckend. Die Ringelnatter, nochmal für alle, die es nicht in der Schule gelernt haben, die hat zwei gelbe oder weiße Flecken direkt hinterm Kopf. Das ist also kein Anzeichen für eine todbringende Giftschlange, sondern für was Heimisches. Auf der Alp zum Beispiel, wo ich meine Kindheit verbracht habe, gibt es die Glatt- oder Schlingnatter, auch eine harmlose kleine Natter, die sich aber optisch wie vom Verhalten her ein bisschen an die Kreuzotter anlehnt und da posiert und Scheinangriffe startet. Das sind so die wichtigsten Arten.
Schon eine ganze Menge eigentlich,
ja,
oder?
Ja, wir haben noch mehr. Wir haben die Esculap-Natter wieder am Kaiserstuhl und wir haben auch flächendeckend, allerdings immer rarer werdend, auch eine ganz eigene Giftschlange, nämlich die Kreuzotter. Das sind relativ kleine und ich muss es betonen, harmlose Vipern. Nur so, um es zu illustrieren, der letzte Todesfall nach dem Kreuzotterbiss war im 19. Jahrhundert.
Okay.
Vor denen muss man nicht wirklich Angst haben.
Haben wir giftige Frösche?
Giftige Frösche haben wir, allerdings sind die passiv giftig. Die haben alle Amphibien haben Hautsekrete, die zum Beispiel bei einer Katze dafür sorgen, dass sie sich erbrechen muss und nie wieder in einen Frosch beißt. Bei Unken und Kröten ist es mehr. Da sieht man auch die warzige Haut. Oder der Feuersalamander, jetzt nicht als Frosch, sondern als Lurch, warnt ja auch mit seiner schwarz-gelben Färbung vor seiner Giftigkeit.
Der galt mal als ausgestorben oder bedroht?
Alle Amphibien und alle Reptilien, die wir in Deutschland haben, sind immer noch bedroht. Obwohl wir sagen müssen, dass sie so ein kleines, ja, so einen Aufwind ein bisschen gekriegt haben, weil einfach Naturschutzmaßnahmen wirken, weil die Bahn auch viel macht im Sinne von Biotopvernetzung und Renaturierung. Und das Thema Stadt und Garten ist ein ganz großes Thema. Wir haben mittlerweile flächendeckend in Deutschland wieder Populationen von wild lebenden Reptilien und Amphibien in Gärten, immer noch zu wenig. Aber jeder Gartenteich, jede Legesteinmauer, jeder, ja, sagen wir mal, Verhau im Garten, wenn ich im Herbst das Laub liegen lasse, nutzt den Tieren. Und wir können dadurch natürlich auch Naturschutz betreiben und den Tieren helfen, nicht ganz hinten runterzufallen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.